Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Heute endet in Bremen die Weltkorallenriffkonferenz. Über die Ergebnisse gleich ein Gespräch mit meinem Bremer Kollegen Nicolas Golsch. Außerdem im Programm: gut genug für Waschmaschine und Klospülung. Brauchwasser statt Trinkwasser. Das vorletzte Stück unserer Serie zum Wassersparen. Wenig glanzvoll der Goldabbau. Die Europäische Zentralbank veröffentlicht ihren Klimastresstest. Und im Verbrauchertipp geht es um das Vermeiden von Unfällen im Haushalt. Wer manchmal in warmen Meeren schnorchelt oder taucht, der kennt die deprimierenden Bilder. Stark geschädigte Korallenriffe wirken wie Schutthalden. 30% aller Riffe weltweit werden sich wohl nie mehr erholen. Und nur noch 20% sehen annähernd so aus, wie sie sollten. Bunte, vielfältige Unterwassergärten, in denen sich Fische, Muränen, Langusten und viele andere Wasserlebewesen tummeln. Auf Einladung der Universität Bremen diskutieren seit dem vorigen Wochenende mehr als 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus rund 90 Ländern, wie dieser globalen Korallenriffkrise begegnet werden kann. Heute geht die Konferenz zu Ende. Mit welchen Ergebnissen? Das fragte ich den Kollegen Nicolas Golsch in Bremen heute Vormittag.
Also es war die lösungsorientierteste Korallenriffkonferenz, die es bisher gegeben hat. Es sind tatsächlich neue Wege vorgestellt worden, wie der Mensch den Korallen zumindest ein bisschen unter die Arme greifen kann. Es ist zum Beispiel eine spannende Methode vorgestellt worden, die Forscher aus Brasilien und Saudi-Arabien entwickelt haben, bei der es darum geht, Korallen quasi zu impfen, und zwar mit probiotischen Bakterien, die man ja aus dem Joghurt kennt, die aber eben auch Korallen dabei helfen können, ein bisschen besser klarzukommen mit wärmeren Wassertemperaturen. Christian Wild, der Organisator dieser Konferenz, beschreibt das wie folgt.
Dann wird die Koralle mit einem Beutel versehen und dann wird diese Bakterienlösung in diesen Beutel reingespritzt. Es gibt jetzt erste Pilotstudien, die abgeschlossen worden sind, die konnten zeigen, dass zumindest im Labor diese Behandlung mit diesen probiotischen Bakterien tatsächlich das Bleichen bei hohen Wassertemperaturen verringert hat.
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass diese Bakterien quasi dafür sorgen, dass die Koralle den Stickstoff aus dem Wasser nicht so gut aufnimmt und deswegen ein bisschen resistenter ist gegen höhere Temperaturen.
Kann so etwas die Korallenriffe retten?
Ganz klares Nein. Also Christian Wild drückt es so aus.
All diese Maßnahmen helfen nicht, wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel in den Griff zu bekommen.
Also auch das ist sehr deutlich geworden auf dieser Korallenriffkonferenz. All diese Maßnahmen, auch das Nachzüchten von gezielt widerstandsfähigen Korallenarten oder das Aufforsten beschädigter Riffe, kann nur dazu dienen, ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen im Kampf gegen den Klimawandel. Und Hans-Otto Pörtner war hier, der renommierte Klima- und Meeresforscher vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Der sagt, wir haben quasi noch 10 bis 20 Jahre Zeit, und wenn da die Trendumkehr nicht gelingt, wenn es nicht gelingt, auch das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, dann sind die Korallenriffe quasi nicht mehr zu retten.
Sie haben vermutlich viele Menschen getroffen auf dieser Konferenz. Gibt es Begegnungen, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Es gibt vor allem eine, der Umwelt- und Klimaminister der Malediven ist angereist, Abdullah Nasir, und hat auch nochmal betont, warum Korallenriffe so wichtig sind für sein Land. Er hat gesagt, das ist nicht einfach nur was Schönes, was wir vor der Küste haben, was Nettes anzuschauen, sondern Korallen sind quasi unsere Lebensversicherung. Sie sorgen dafür, dass die Küsten geschützt werden, dass die Wellenenergie abgefangen wird zu einem großen Teil von intakten Riffen. Sie tragen auch zur Nahrung der Menschen auf den Malediven bei, und er hat auch beschrieben, was man dort alles schon unternommen hat, um die Korallenriffe zu schützen. Also die lokalen Stressfaktoren, Überfischung, Überdüngung hat man versucht, so gut es geht, zu reduzieren. Und mehr kann man dort zumindest nicht mehr tun, sagt er.
Wir sind hilflos. Wir können nur die lokalen Verschmutzungen reduzieren und in dieser Hinsicht Maßnahmen ergreifen, um die Korallenriffe zu schützen. Das Einzige, um das wir die Welt bitten, ist, die weltweiten Emissionen zu reduzieren. Das kann nur die Weltgemeinschaft tun.
Und dieser Appell ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Dieser bescheidene, etwas ältere Herr, der hier ganz zurückhaltend aufgetreten ist, aber trotzdem halt diese Forderung an die Welt gerichtet hat, die, glaube ich, auch gehört worden ist hier in Bremen.
Es war die 15. Korallenriffkonferenz und die erste, die auf europäischem Boden stattfand. Warum war der Standort hier?
Also der Standort war hier, weil Christian Wild, dem Organisator, es wichtig war, auch die Industriestaaten in die Pflicht zu nehmen. Die Staaten, die wirklich zum Klimawandel beitragen, sind ja bekanntlich, zumindest zum großen Teil, nicht die Korallenriffländer, die unmittelbar betroffen sind von dem Sterben. Australien vielleicht erstmal auszunehmen davon, sondern es sind eben die Industriestaaten. Und die waren eben hier präsent. Deutschland war ein Gastgeber dieser Konferenz. Bremen hat sich quasi angeboten, weil in Bremen, das wusste ich vorher auch noch nicht so als Bremer, ein Viertel der deutschen Meeresforschung tatsächlich auch beheimatet ist. Und deswegen hat es Sinn gemacht, tatsächlich die Konferenz hier auszurichten. Und davon soll eben auch ein Signal ausgehen.
Eine Bilanz der Weltkorallenriffkonferenz in Bremen zog Nicolas Golsch.
Kostbares Wasser. Mittel gegen die Verschwendung.
130 Liter besten Trinkwassers verbrauchen wir pro Kopf und Tag. Nicht wenig davon für Toilette und Waschmaschine. Die kämen aber auch mit Brauchwasser zurecht. Aufbereitetem Wasser aus Zisternen zum Beispiel, das nicht die strengen Trinkwasseranforderungen erfüllen muss. Im Neubaugebiet am Schwarzen Berg in der Gemeinde Florstadt bei Frankfurt wird ausprobiert, in welchem Umfang Brauchwasser Trinkwasser ersetzen kann. Und damit ist Florstadt ein Modell für die benachbarte Großstadt, wo neue Stadtteile geplant werden. Ludger Fittkau war dort.
Wir spülen Kanäle. Wir machen die Kanäle frei, also dass wieder das Regenwasser ablaufen kann, so gesagt.
Ein Straßenarbeiter des Landesbetriebes Hessen Mobil, der ungenannt bleiben will, erklärt, warum er mit seinem Wassertank-LKW gerade an dieser Stelle steht. Hier in der Gemeinde Florstadt in der Wetterau, 30 Kilometer nordöstlich von Frankfurt am Main, gibt es nämlich eine öffentliche Zapfstelle für Brauchwasser. Hessen Mobil nutzt das Wasser, um die Kanäle an Landes- und Bundesstraßen der Region zu spülen. Das ist vor allem Hochwasservorsorge. Die Idee für die Brauchwassernutzung in Florstadt stammt von Joachim Häuser, dem Leiter der örtlichen Bauverwaltung.
Ja, das ist eine öffentliche Entnahmestelle. Also wir gestatten unseren Bürgern hier, ihr Wasser zu holen für ihre Gartenbewässerung. Und auch den Landwirten gestatten wir hier, ihre Spritzbefüllungen zu machen, aber auch das Trinkwasser fürs Vieh zu holen. Und das stellen wir hier unseren Bürgern kostenlos zur Verfügung.
In der Siedlung am Schwarzen Berg, rund um die Brauchwasserzapfstelle, werden überdies 115 Häuser aus einem Brunnen am Ortsrand versorgt. Die Wasserqualität ist gut, doch der Brunnen liegt zu nahe am Ort, um als Trinkwasserbrunnen benutzt zu werden. Deswegen verwenden die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung das Brunnenwasser für Toilettenspülungen und Waschmaschinen. Florstadt spart mit dem sogenannten Zwei-Kreis-System mit Leitungen für Trinkwasser und das sogenannte Betriebswasser viel kostbares Trinkwasser. Denn knapp 30% der rund 130 Liter Wasser, die die Deutschen pro Kopf und Tag verbrauchen, gehen bis heute in die Toilettenspülung. Herbert Unger, der SPD-Bürgermeister von Florstadt.
Wenn Sie jetzt so nah an einem Baugebiet ein so gutes Wasser in fast unerschöpflicher Menge zur Verfügung haben, wäre es ja eigentlich Unsinn gewesen, immer nur dieses Wasser den Landwirten und Gartenbesitzern zur Verfügung zu stellen, weil es einfach in ausreichender Menge da ist, anstatt eben ein Zweikreissystem aufzubauen und in dem Neubaugebiet den Anschluss- und Benutzungszwang zu verfügen und die ganzen Häuslerbauer quasi zu verdonnern, in Anführungsstrichen, dieses sogenannte Betriebswasser für ihre eigenen Zwecke zu benutzen.
Florstadt ist bei der Brauchwassernutzung hessenweit ein Vorbild. Auch in der nahen Mainmetropole Frankfurt ist man deshalb an den Erfahrungen der kleinen Nachbarkommune interessiert, wenn neue Wohnsiedlungen geplant werden. Doch das Florstädter Modell ist nicht ohne weiteres auf größere Kommunen übertragbar, glaubt Bauverwaltungschef Joachim Häuser.
Naja, man muss schon akzeptieren, dass wir hier natürlich gute Rahmenbedingungen hatten. Wir hatten den Brunnen direkt nebendran, der musste nicht mehr erschlossen werden, der war vorhanden. Und wir haben kurze Wege gehabt mit den Leitungen. Aber wir haben den Vorteil, eigene Ressourcen zu nutzen. Und darum geht es ja auch.
Das Beispiel Florstadt soll Schule machen. Das will die schwarz-grüne Landesregierung in Wiesbaden. Deswegen hat sie im Koalitionsvertrag von Ende 2018 vereinbart, Brauchwassersysteme in Industrie- und Wohnanlagen zu forcieren. Das heißt, das Land fördert vor allem bei der Erschließung neuer Baugebiete die separaten Leitungsnetze und etwa auch notwendige Hochbehälter oder Zisternen für das Brauchwasser mit jeweils mehreren hunderttausend Euro. Auch der Ausbau des Brunnennetzes in urbanen Räumen wird als kommunale Klimaanpassungsmaßnahme über die sogenannte Klimarichtlinie in Hessen gefördert. Michael Denk, Abteilungsleiter für Wasser und Boden im hessischen Umweltministerium, weist allerdings auf die enormen Zusatzkosten für ein zweites Leitungsnetz hin, vor allem im Bestand.
Suche ich jetzt den ganz großen Wurf, sagen wir mal, sowas in ganz Frankfurt zu implementieren mit einem zweiten Leitungsnetz, ist natürlich immens aufwendig. Da ist es sicherlich der effizientere Weg, tatsächlich in Neubaugebieten sowas zu berücksichtigen.
Aktuell ist das in Hessen etwa in Frankfurt am Main, Wiesbaden und Darmstadt in der Planung, um den Verbrauch des Trinkwassers zu reduzieren. Gerade in Frankfurt am Main kommt, wie auch in Florstadt, das Trinkwasser über Fernleitungen aus dem Vogelsberg-Vulkangebiet. Doch dort ist der Grundwasserspiegel aufgrund des Klimawandels und der trockenen Sommer der vergangenen Jahre so stark gesunken, dass einzelne Quellen bereits versiegten. Außerdem drohen im Mittelgebirge Moore auszutrocknen, die bisher viel Kohlenstoff im Boden binden. Wichtig für den Klimaschutz. Auch deshalb muss die Trinkwasserentnahme aus dem Vogelsberg in Zukunft reduziert werden. Das weiß man auch in Florstadt. Da aber auf der anderen Seite die bestehenden Abwasserkanäle regelmäßig durchspült werden müssen, um sie freizuhalten, wird das Brauchwasser immer wichtiger. Bürgermeister Herbert Unger.
So war zum Beispiel jetzt die Lösung, wie hier am Schwarzen Berg mit dem Betriebswasser, optimal. Auf der einen Seite genug Abwasser, kostengünstig für die Kanalisation, aber auf der anderen Seite Schonung des Trinkwassers.
Damit aber auch Betriebs- oder Brauchwasserbrunnen rund um Florstadt nicht versiegen, plant die Gemeinde nur noch eine nachhaltigere Bewirtschaftung des Kommunalwaldes. Denn der umliegende Wald soll wieder mehr Wasser speichern als in den vergangenen Jahrzehnten, so der Bürgermeister.
Dass wir auch in Wäldern Feuchtbiotope anlegen, Teiche anlegen, eben das Wasser im Wald zu halten.
Schließlich wird gerade wissenschaftlich geprüft, ob Florstadt nach 2027 wirklich noch Trinkwasser aus dem Vogelsberg braucht. Denn dann läuft der Vertrag mit dem regionalen Versorger aus. Wenn es irgendwie geht, will Florstadt beim Wasser wieder autark werden. Die Brauchwassernutzung ist dafür ein wichtiger Schritt.
Zu kostbar für Toilettenspülung und Waschmaschine, wo Brauchwasser das knapper werdende Trinkwasser ersetzen kann, schilderte Ludger Fittkau am Beispiel einer Gemeinde im Großraum Frankfurt am Main. Ein wertvolles Edelmetall mit hoher Symbolkraft und die Krisenwährung. Gold ist ein gefragter Rohstoff. Weniger gefragt sind Informationen dazu, unter welchen Umständen Gold aus der Erde geholt wird. Wer will, kann allerdings herausbekommen, ob es auf mehr oder weniger umweltschädliche Weise gewonnen wurde. Und eine Wiederverwertung gibt es auch. Wenig glanzvoll, aber mit ein paar Lichtblicken. Brigitte Scholtes über den Goldabbau.
Gold glänzt nicht so strahlend, wie es auf den ersten Blick oft scheint. Das liegt weniger an seinem Wert, denn Anleger greifen in Krisenzeiten ja recht gern zu Gold, sondern daran, wie dieses Gold abgebaut wird, sagt Tobias Kind-Rieper, Edelmetallexperte der Umweltschutzorganisation WWF.
Es gibt Kleinbergbau, der mit massiven Umweltzerstörungen einhergeht. Meistens wird im Kleinbergbausektor in Südamerika, in Westafrika mit Quecksilber abgebaut, was verheerende Folgen für Umwelt und Mensch hat. Und dann gibt es den Großbergbausektor, das sind die großen Minen, die wir wahrscheinlich aus den Bildern und aus dem Fernsehen kennen. Und die haben verschiedene Implikationen und da werden andere Sachen quasi abgebaut, noch einhergehend mit Gold, zum Beispiel Kupfer. Wir brauchen große Infrastruktur, sehr viel Energie.
Der WWF spricht deshalb auch nicht von nachhaltigem, sondern eher von verantwortungsbewusstem Abbau. Verantwortungsbewusst sei der Abbau im kleinen Bergbausektor meist jedoch nicht, der für etwa ein Viertel des neu abgebauten Goldes stehe, sagt Kind-Rieper.
Dieser ist informell, dieser ist illegal, dieser geht mit unglaublich viel Korruption und Geldwäsche einher. Das ist eines der größten Probleme in Südamerika, wo Gold dann gewaschen wird und im europäischen Markt gelangt, in die Schweiz gelangt, weil Schweiz 70% des kompletten Goldes physisch bei sich auch hat. Das heißt, das sind die großen Auswirkungen, die vor Ort existieren. Und da geht es dann einfach klar zu machen, okay, wie transparent ist die Lieferkette? Wo kommt eigentlich dieses Gold her?
Fragen, die auch der Kunde dem Gold- oder Schmuckhändler unbedingt stellen sollte, wenn er physisches Gold kauft, etwa als Münzen, Barren oder auch als Schmuck. So wird seit vergangenem Jahr in Deutschland fair gehandeltes Gold zertifiziert, bei dem wie auch in anderen Wirtschaftsbereichen darauf geachtet wird, dass die Schürfer vor Ort mindestens 95% des in London ermittelten Weltmarktpreises erhalten. Um diese Zertifizierung zu bekommen, müssen die Minen verschiedene Standards einhalten zur Sicherheit und Umwelt und möglichst wenige Chemikalien einsetzen. Gold aus fairem Handel hat aber noch nur einen sehr kleinen Anteil am Gesamtaufkommen. Aber es muss ja nicht neues Gold sein, sagt Raphael Krämer, Edelmetallexperte der Sparkasse Pforzheim-Kalf. Die Stadt im Nordschwarzwald nennt sich auch Goldstadt, Entsprechend hat sich auch die örtliche Sparkasse ausgerichtet.
Hier in Pforzheim und Umgebung sind ja mehrere große Scheideanstalten angesiedelt, von denen wir unser Gold hauptsächlich beziehen. Und diese arbeiten kein Primär, das heißt Minengold auf, sondern konzentrieren sich ausschließlich auf das Recycling von edelmetallhaltigem Schrott, das heißt Altschmuck, Zahngold oder Industrieabfälle. Und im Recycling, das heißt der Wiederverwertung von Gold, liegt unseres Erachtens auch der Kern der Nachhaltigkeit, da die Umweltbelastung und der CO2-Ausstoß in der Goldproduktion hauptsächlich bei der Gewinnung in den Minen anfällt.
70% des gesamten Goldes wird in der Schmuckindustrie verarbeitet. Und hier können die Kunden anhand des Zertifikats des RJC, des Responsible Jewelry Council, erkennen, ob ihr Schmuckstück unter Einhaltung ethischer, sozial und ökologisch verantwortungsvoller Verfahren hergestellt wurde. Da seien die Kunden schon recht aufmerksam, hat der Sparkassenexperte beobachtet. Wenn es um Gold als Anlage gehe, jedoch eher weniger.
Da sind die Kunden eher preissensibel. Faires Gold, unserer Erfahrung nach, spielt da weniger eine Rolle. Die Kunden fragen äußerst selten nach Fairtrade-Gold oder Ähnlichem.
Angebote solcher Art findet man jedoch am Markt. So gibt es inzwischen auch nachhaltige Indexfonds, über die man sich an entsprechend zertifizierten Goldminen beteiligen kann. Es gibt also einige gute Ansätze in der Finanzindustrie, sagt auch WWF-Experte Kind Rieper. Aber eben noch nicht alle.
Die deutsche Finanzindustrie, genauso wie die deutsche Schmuckindustrie, hat hier noch ein ganz schönes Brett zu bohren und muss hier einiges noch in Transparenz und in Offenlegung an die Konsumentinnen und Konsumenten erweitern und darstellen.
Was Anleger und Schmuckkäufer über den Goldabbau wissen sollten, hat Brigitte Scholtes zusammengefasst. Welche Geschäftsrisiken können Banken aus dem Klimawandel erwachsen? Und wie sind die europäischen Großbanken darauf vorbereitet? Das sollte der Klimastresstest der Europäischen Zentralbank aufdecken. So viel ist klar, die Herausforderungen sind groß. Mischa Erhardt berichtet.
Das Ergebnis des ersten Klimastresstestes für Banken in Europa ist ernüchternd.
More than half of participating banks don't have climate stress test capabilities in place.
Fast 60% der getesteten Banken erfüllen also noch nicht die Voraussetzungen, adäquat über Klimarisiken in ihrem Geschäft im Rahmen eines solchen Stresstests überhaupt Auskunft geben zu können, sagte Frank Elderson, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Dem Klimastresstest unterzogen haben die Bankenaufseher der EZB 104 vornehmlich größere Banken Europas, die sie direkt überwachen. Sie stehen für rund 80% des Bankenmarktes in den 19 Mitgliedsländern des Euroraumes. Für 41 Banken wurden zudem spezielle Negativszenarien durchgespielt.
The overall impact of the 3-year transition disorderly scenario amounts to 70 billion euro.
Verluste von rund 70 Milliarden Euro würden die 41 Banken erleiden, wenn etwa unvorhergesehene Wetterereignisse in einer Periode von 3 Jahren verstärkt auftreten würden. Alles in allem ernüchternd ist auch die Tatsache, dass dem Test zufolge nur 20% der Banken Klimarisiken bei ihrer Kreditvergabe berücksichtigen. Zudem hat der Stresstest zutage gefördert, dass die Banken im Geschäft mit Unternehmenskunden fast 2/3 ihrer Erträge aus treibhausgasintensiven Branchen generieren. Direkte Konsequenzen haben solche Ergebnisse dieses ersten Klimastresstestes der EZB erst einmal nicht. Denn anders als die bereits etablierten Bankenstresstests hat der Klimastresstest keine Auswirkungen etwa auf die Kapitalanforderungen für die Banken. Da es sich quasi um eine erste Übung in dieser Hinsicht handelt, veröffentlicht die EZB auch nicht die Ergebnisse für einzelne Banken. Neben mangelndem Risikomanagement hinsichtlich Klimarisiken gäbe es aber auch positive Beispiele.
We see those across different jurisdictions, which we tend to assess as a positive.
Wir sehen das positiv, weil es zeigt, dass wir nichts Unmögliches verlangen. Was wir erwarten, kann durch Banken erfüllt werden in verschiedenen Regionen und mit verschiedenen Geschäftsmodellen. So Frank Elderson. Die positiven Beispiele aus der Bankenbranche will die Europäische Zentralbank im letzten Quartal dieses Jahres veröffentlichen. Banken mit mangelndem Risikomanagement seien aufgefordert, sich in diesem Punkt zu verbessern. Denn Klimarisiken gehörten in Zukunft zu den Prioritäten der EZB. Beim Deutschen Bankenverband sieht man den ersten Klimastresstest positiv. Denn er helfe den Instituten, mögliche langfristige Risiken besser zu identifizieren und sich dagegen wappnen zu können.
Wir haben ja bei Klimarisiken vor allem die Herausforderung, dass wir sehr weit in die Zukunft schauen müssen. Und Szenarioanalysen bzw. auch Stresstests sind eben ein gutes Instrument, um solche Auswirkungen, solche Entwicklungen einmal zu analysieren. Also ja, das hilft auf jeden Fall zum besseren Verständnis, diese Klimarisiken bzw. diesen Risikotreiber auch zu verstehen.
Sagt Thorsten Jäger, Leiter Nachhaltigkeit beim Bundesverband der Deutschen Banken. Fest steht, dass Europas Banken offensichtlich noch einiges zu tun haben, um Klimarisiken angemessen zu berücksichtigen.
Dürren und Überflutungen, steigende Kosten für Treibhausgasemissionen. Die europäischen Großbanken fangen gerade erst an, sich mit den Risiken des Klimawandels für ihre Geschäftsmodelle auseinanderzusetzen. In den eigenen vier Wänden geschehen jährlich 2,8 Millionen Unfälle und mehr als 12.000 Menschen kommen dabei ums Leben. Sturz von der Leiter, unglückliches Hantieren mit der Gartenschere, Stolpern über den Putzeimer. All das muss nicht passieren. Mehr Vorsicht und weniger Hektik, wie sich Unfälle im Haushalt vermeiden lassen. Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Das bisschen Haushalt, wie es in einem Lied aus den 70er Jahren heißt, möchte man am liebsten schnell und wenn es geht so nebenbei erledigen. Aber gerade dabei passieren die meisten Unfälle. Beim Kochen kann vor allem der schnelle Griff zum Messer zu erheblichen Verletzungen führen. Elke Wiczorek vom DHB-Netzwerk Haushalt Landesverband Rheinland.
Wichtig ist, dass man Küchenmesser nicht in Schubladen aufbewahrt, sondern in einem Messerblock oder an so einer Magnetleiste, damit man sich da nicht beim Reinfassen in die Schublade verletzt.
Auch beim Abwasch ist Vorsicht geboten. Susanne Wölk, Geschäftsführerin der Aktion Das sichere Haus.
Da passieren viele Hantierunfälle, dass man dann eben in ein Messer greift, was man in dem Schaumberg nicht gesehen hat, oder in andere scharfe oder spitze Gegenstände, die man nicht unbedingt sieht oder weil das Abspülbecken auch zu voll ist, sodass man auch hier gut drauf achten muss, was habe ich im Spülwasser und wo muss ich hingreifen.
Scharfe Messer sind weniger gefährlich als stumpfe, mit denen man leicht abrutschen kann. Ein feuchter Lappen sorgt für ein rutschfestes Schneidebrett und beim Kochen gilt auf jeden Fall eine gute Vorbereitung, Elke Wiczorek.
Generell empfiehlt es sich, wenn man vorher die ganzen Zutaten, die man braucht, bereitstellt. Man sollte einfach sich auch die Zeit nehmen und die Ruhe, dass man sich auf das konzentriert, was eben jetzt gerade gemacht wird.
Dazu lange Baumwollärmel gegen heiße Fettspritze aus der Pfanne, ein griffbereiter Lappen, um Fett und Wasser auf dem Boden zu beseitigen, die zur Rutschfalle werden können. Konzentration für ein sicheres Arbeiten und festes Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen empfiehlt Susanne Wölk von der Aktion Das sichere Haus auch beim Putzen.
Die meisten Unfälle beim Putzen passieren in erster Linie durch herumstehende Gegenstände. Und dann steht der Putzeimer im Weg und man stolpert darüber.
Eine gute Leiter kann Leben retten.
Dann ist es oft auch so, dass ungeeignete Steighilfen benutzt werden. Und deswegen ist der Ratschlag, immer eine passende Leiter griffbereit zu haben. Das ist meistens so, dass eine Trittleiter aus Aluminium mit zwei Stufen sehr ausreichend ist.
Kein Haushalt ohne Elektrogeräte. Beim Hantieren mit der Gartenschere oder dem Bohrer braucht man ebenfalls feste Kleidung und die passenden Schuhe. In der Küche kommt es auf den richtigen Umgang mit Kaffeemaschine, Mixer oder Pürierstab an.
Bei einem Elektrogerät ist es so, dass Sie, wenn Sie es neu gekauft haben, immer auch die Bedienungsanleitung lesen sollten, bevor Sie mit einem Elektrogerät arbeiten, das Sie schon länger besitzen, dass Sie auch regelmäßig prüfen, ob zum Beispiel die Zuleitung noch in Ordnung ist. Also die Verbindung zwischen Kabel und Gerät ist oft so ein Knackpunkt, wo durch häufigen Gebrauch der Schutzmantel des Kabels nicht mehr so ganz intakt ist. Und das kann eben schnell dazu führen, dass man einen Stromschlag bekommt.
Regelmäßiges Reinigen ist wichtig. Ein Toaster voller Krümel kann in Brand geraten. Aber keine Reinigung, ohne dass man den Stecker zieht, rät Elke Wiczorek vom DHB-Netzwerk Haushalt.
Das gilt zum Beispiel auch für diese Pürierstäbe in der Küche. Abspülen nur, wenn der Stecker gezogen ist.
Im Bad sollte der Föhn niemals in der Badewanne benutzt werden. Auch nicht das Handy, so Susanne Wölk, vor allem, wenn es noch am Ladegerät hängt.
Wir haben in den letzten Jahren sehr viele, leider auch tödliche Unfälle in der Badewanne mit Handys gehabt, insbesondere von jungen Leuten. Das ist eigentlich die größere Gefahr in den letzten Jahren gewesen.
Elektrogeräte gebraucht aus unbekannten Quellen im Internet zu kaufen, davon raten die Sicherheitsexpertinnen ab. Denn nicht nur die Bedienungsanleitungen fehlen meistens, auch wichtige Sicherheitsvorrichtungen können abgebaut worden sein.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. das tödliche Attentat auf Japans Ex-Premier und die Zukunft des britischen Noch-Premiers. Mehr gleich bei Theo Gers in den Informationen am Mittag. Soweit Umwelt und Verbraucher für diese Woche. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.